Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast, willkommen bei der 74. Folge und auch willkommen auf meinsportpodcast.de. Die Playoffs stehen jetzt vor der Tür, die Regular Season ist vorbei. Einige Teams machen schon einen großen Ausverkauf. Aber erst einmal hallo an Vincent.
Hallo.
Und hallo an Daniel.
Hi.
Wie fandet ihr denn den letzten Spieltag?
Also wenn ich mal anfange, dann würde ich mal sagen, höchst interessant. Es gab für uns auch etwas Negatives. In dem Sinn jetzt, sage ich mal, negativ vom Team, das dabei ist, dass wir jetzt nicht so, ist nicht so unser Lieblingsteam, nämlich mit Inter Miami, die es tatsächlich noch gepackt haben. Aber auch mit Montreal Impact war es ja lange sehr spannend gegen DC United. Das war ja so ein Spiel, der Gewinner ist drin, der Verlierer raus. Und das endete ja auch 3-2 für Montreal. Was auch richtig spannend war, weil DC United auch lange 2-1 führte und somit wäre Montreal draußen und die haben dann halt noch in den Schlussminuten noch den Ausgleich und den Siegtreffer erzielt. Also das war auch ziemlich spannend. Gut, im Westen drüben war jetzt weniger irgendwie was neu. Die Sounders haben gewonnen 4-1 gegen die Quakes und sind somit, glaube ich, Erster. Und Kansas ist dann zumal Zweiter, die haben dann auch gewonnen. Sie haben doch gespielt, bei Salt Lake gab es ja Corona-Fall, da hieß es, erstes Spiel ist abgesagt, aber das wurde doch irgendwie angepfiffen. Ja.
Daniel, wie fandest du den Spieltag?
Tatsächlich muss ich sagen, dass ich den Spieltag relativ spannend fand. Leider sind meine Sounders nicht Sieger im Westen geworden. Ist aber weiterhin nicht schlimm, weil wer gewinnen möchte, muss jeden schlagen. Im Osten wiederum finde ich es ein bisschen schade eigentlich, da ich ein bisschen mehr auf Cincinnati gehofft habe, dass die hier gewinnen werden. Aber wir wurden am Ende des Tages bitterböse enttäuscht von den Leuten dort. Ändern kann man es nicht. Jetzt muss man halt das Trikot von Nashville alle tragen am 19.
Warum gab es da wieder irgendeine Wette?
So, Nashville muss doch ins Finale.
Eigentlich muss ich hoffen, dass Nashville verliert, aber nee. Vor allem, ich finde es ja interessant. Ich habe mal am Montag oder auch jetzt gerade eben nochmal, weil ich die Beschäftigung wollte, so gegoogelt, Nashville Playoffs und Inter Miami Playoffs. Es gibt gefühlt nur einen Artikel über das Ganze und der erscheint auf 20 oder 30 verschiedenen Portalen. Also eigentlich richtig traurig. Du findest keinen deutschen Artikel, dass Nashville SC in den Playoffs ist. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen runtergeschaut. Keine Chance.
Obwohl die mit Mukhtar eigentlich einen deutschen Spieler haben, der nicht so unbekannt
ja,
ist.
Ja, ich finde das traurig. Ja.
Tja, die deutschen Medien. Mit denen werden wir nie warm.
Aber wir können uns ja mal nochmal die Playoffs jetzt so ein bisschen oder die Platzierungen letztendlich so ein bisschen ansehen. Spannender war natürlich die Eastern Conference, weil da noch zwei Plätze zu vergeben waren, aber vier Teams realistisch die Chance hatten, fünf Teams sogar. Fünf. DC hatte die Chance, Atlanta hatte die Chance, stimmt, Chicago, ja, Inter, Miami und Montreal. Und ja, Vincent hat es ja gerade schon anklingen lassen, so dass Das DC United-Montreal-Spiel war schon ziemlich spannend. Ist euch da irgendwie was im Kopf geblieben? War irgendwas Besonderes?
Nö. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen.
Es war ein Do-or-Die-Spiel für beide Teams. Montreal hat abgeliefert und die Jungs aus der Hauptstadt haben halt versagt. Nach Führung muss man das sagen. Ich meine, das war, ich weiß, 2-1 in Führung. Und Julian Kressel, der deutsche Vertreter in der Hauptstadt, hat das 1-0 vorgelegt. ich muss mal gerade schauen, wären die mit dem Unentschieden eigentlich beide reingekommen? Weiß das einer?
Nee, weil Miami ja gewonnen hat.
Das war der Preis.
Interessant ist ja aber auch, dass DC sich das am letzten Spieltag zu Hause nehmen lässt. Also eine noch bessere Bedingung kannst du eigentlich gar nicht haben, dass du zu Hause spielst und eigentlich nur gewinnen musst. Aber gut, es sollte nicht so sein. Ehrlich gesagt wäre es auch unverdient gewesen. Ich fand Montreal diese Saison über einfach das interessantere Team, weil sie definitiv interessantere Spiele hatten. Und DC war eigentlich durchgehend eher uninteressant, weil da keine Qualität dabei war. Also die Spiele waren jetzt nicht besonders ansprechend, besonders überzeugend. Und das, was man so am Anfang der Saison gedacht hatte, gerade mit dem neu aufgestellten Kader, das kam so überhaupt nicht durch. Von daher finde ich es letztendlich doch ganz verdient für Montreal. Es gab aber noch eine andere Partie, die ich sehr, sehr spannend fand. Nämlich Chicago Fire gegen New York City FC. Und das war eine Partie mit 7 Toren. Das erste Tor fiel schon in der 5. Minute. In der 32. Minute fiel das zweite Tor, beide für New York City FC. Und dann hat sich Chicago gedacht, sie kommen noch mal zurück. Und es war gefühlt einfach die ganze Zeit ein Hin und Her. Und dann erst in der 77. Minute fiel das 3-4 für den New York City FC. Damit war Chicago raus aus den Playoffs.
Aber sie haben gekämpft und das kann man eigentlich, oder ja, es ist zwar traurig, dass sie, also aus Chicagos Sicht oder aus Chicago-Fans Sicht sozusagen, ist es traurig, dass man raus ist.
Ich meine.
Aber man ist immerhin ein bisschen mit Würde raus. Jetzt, Daniel, darfst du reden.
Ich hatte keine Erwartungen an Chicago, muss ich sagen, und ich wurde trotzdem enttäuscht, weil, nein. Ein Unentschieden hätte das, weil ich weiß, gereicht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder? Dass die reinkommen in die Playoffs? Judge me if I'm wrong.
Ja, da wären es punktgleich, aber sie haben ein besseres Torverhältnis als Miami, deswegen wären sie drin gewesen.
Ist so die Tiebreak-Rule? Oder kommt erst direkt der Vergleich? Ich weiß es halt eben nicht. Aber wie dem auch sei, 3-4 ist bitter. Vor allem, weil sie sich stark zurückgekämpft haben von dem 3-1 und 3-3 machen vor der Halbzeit. Aber sie haben halt diesen Willen zu gewinnen gegen New York City FC und sie hatten die Chance zu gewinnen, haben es halt einfach nicht genutzt und die sind in der zweiten Halbzeit halt viel zu passiv gewesen. Als dass man das sagen kann, ja hey, am Ende des Tages ist die Niederlage halt verdient, weil ihr halt nichts draus gemacht habt.
Eine kleine Besonderheit, die mir in dem Spiel aufgefallen ist, ich hatte schon den Eindruck, dass sie immer wieder auch den Willen hatten, zurückzukommen. Ich glaube, es stand dann zwischenzeitlich sogar auch 3-3, weil in der 42. Minute hatte Frankovic ein Tor und in der 43. Minute, also nur eine Minute später, schon das nächste Tor. Und das 3-4 fiel dann halt erst in der, ich glaube, 77. Minute.
Ja gut, aber man darf halt nicht vergessen, dass Chicago Fire einen großen Fehler gemacht hat. In der 58. Spielminute. Und das war halt so der Knickbruch für das Team von verdammt, wie heißt er? Von Rafael Vicky.
Also, willst du damit Herbers ansprechen, er hätte Herbers nicht auswechseln dürfen?
Herbers, ja, und Jonathan Bornstein. Nein. Spaß beiseite, ist klassische Weisheit, wenn du die Dinger nicht machst, dann verlierst du halt eben. Von daher, es ist traurig, ich hätte Chicago definitiv gegönnt, weil man in den letzten Spielen einfach eine deutliche Steigerung gesehen hat. Und ich bin mir sicher, wenn sie diese Energie und diesen Willen nächste Saison mitnehmen, dann werden sie ganz sicher in den Playoffs sein.
Wer ebenfalls nicht in den Playoffs ist, ist der Atlanta, die auch noch verloren hatten. Nämlich gegen Columbus. Gut, sie mussten auswärts ran, das ist natürlich immer noch mal so ein Stückchen schwerer. Aber auch sie hatten ja noch die realistische Chance und haben am Ende es nicht genutzt. Columbus war ja schon sicher in den Playoffs, ist auch ziemlich ordentlich platziert mit Platz 3.
Ja. Ja, Ja, aber seien wir mal ehrlich, die Atlanta-Spieler wollen doch auch alle nur Daniel im Dortmund-Trikot sehen.
Ich seh's schon kommen. Ich darf irgendwas tragen. Von daher, vor allem, ich sehe gerade hier auch Brad Guzan oder Guzan einfach mal gelbe Karte gesehen für unsportliches Verhalten.
Eigentlich wollte er früher duschen gehen.
Ja, es war 96. Minute. Wer früher duschen gehen durfte, war Franco Escobar.
Ja.
Nee, Atlanta nicht in den Playoffs. Die Saison einfach abhaken und nächste Saison nochmal voll angreifen lassen. Nochmal voll angreifen und hoffen, dass Martinez bis dahin vielleicht noch da ist. Vielleicht geht auch, wer weiß. Mhm. Und vor allem seine alte Stärke wieder hergibt oder herbekommt. Mhm.
Ja, das ist echt interessant, ob der wieder so zurückkommt, wie er gegangen ist, sozusagen vor seiner Verletzung, oder ob er da auch einen Leistungsbruch hat. Bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt.
Ja.
Und es gibt da noch eine Partie, in der es um einen weiteren Playoffs-Platz ging. Und das war ja das Spiel Miami gegen Cincinnati. Für Cincinnati war es völlig egal, weil sie zu dem Zeitpunkt ja schon längst raus waren. Aber für Miami noch nicht. Und am Ende hat das neue Team aus Miami gewinnen können. Was war so euer Eindruck von dem Spiel?
Also, was man halt sagen muss, ist einfach, dass Miami den Sieg mehr wollte. Letztendlich fand ich. Weil bei denen ging es halt noch um was. Wobei die haben ja, glaube ich, auch eine blöde Gelb-Rot noch kassiert, aber ich glaube, ziemlich ganz am Schluss. Also, das war jetzt nicht mehr so spielentscheidend. Und ja, Cincinnati, ich weiß nicht, bei denen ist ja dann später noch was passiert. Wollen wir gleich da auch mit drauf ansprechen?
Ja, mach ich.
Die haben ja ein paar Spieler entlassen oder halt beziehungsweise die Verträge auslaufen lassen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren 6, 7, 8, 9 Spieler. Zum einen ging auch der DP Sim De Jong, der erst gekommen ist von Ajax, vom halben Jahr, überraschend. Was ein bisschen überraschend finde ich, dass Stammkeeper Spencer Ritchie geht. Auch Ersatzkeeper Bobby Edwards oder dritter Keeper Bobby Edwards. Das heißt, man hat nur noch einen Tyton. Es deutet auch vieles darauf hin, dass eben ein Ben Lund seine ersten MLS-Spiele vielleicht spielen darf bei Cincinnati. Ist ja wieder Keeper of the Year in der USL geworden. Da nochmal Glückwunsch von unserer Seite aus. Und dann sind halt noch ein paar Spieler gegangen, wie Jimmy McLaughlin, Tommy McCabe oder Mathieu Deblanc, Kendall Watson auch, der Kapitän, ist auch gegangen. Das sind so Spieler, die immer mal wieder gespielt haben oder mal nicht. Also das waren jetzt keine wirklichen Stammspieler, aber durchaus halt Größen im Verein. Und die sind alle raus und wie es aussieht, möchte Cincinnati sich jetzt neu finden, einen neuen Kader aufbauen. Der Auftritt gegen Miami war eben, oder hat auch gezeigt, das Team braucht irgendwie einen neuen Touch. Also, da fehlt die Lust ein bisschen, fand ich. Mit diesen Vertragsauflösungen hat man tatsächlich neuen Platz geschaffen und ich finde, auch wenn manche Spieler schmerzhaft sind, aber ich glaube, bei einem Neuanfang musst du das halt machen und von dem her bin ich gespannt, was da kommt.
Genau, also für Ben Lund beispielsweise haben sie ja sogar explizit den Vertrag verlängert. Aber ich weiß nicht, also so einige Spieler haben ja durchaus noch die Chance, da ist einfach nur der Vertrag ausgelaufen, aber in der Regel ist es ja üblich, dass so im Laufe der nächsten Monate dann die Meldung kommt, dass der Vertrag verlängert wurde. Aber ganz offiziell natürlich läuft der Vertrag jetzt erstmal aus. Dafür haben sie eine Reihe von Spielern, also gefühlt die halbe Mannschaft, 12 Spieler sind es nämlich, wo sie den Vertrag direkt abgelehnt haben. Und das finde ich schon ganz schön stark.
Was halt so ist bei so den großen Namen wie jetzt, De Jong und Ritchie zum Beispiel, da haben sie halt extra einen einzelnen Tweet rausgehauen und den für die Spieler für mehrere Sachen gedankt. Ich weiß nicht, also entweder ist es echt so ein kleiner Joke sozusagen, dass die dann sie wieder unter Vertrag nehmen, aber das halt irgendwie realer aussieht, als würden sie verlassen, aber andererseits sah es halt doch irgendwie nach einer Verabschiedung aus. ja, keine Ahnung, aber für, wenn sie den Neuanfang machen wollen, finde ich, sollten sie keine Spieler mehr zurückholen, auch wenn es krass klingt, aber Neuanfang ist halt Neuanfang.
Ja, das stimmt. Müssen wir mal abwarten, wie sich Cincinnati da entwickelt. Sie sind auf jeden Fall mit einigen der Spielern, beispielsweise Nick Hagel und Caleb Stanko, noch in Gesprächen für neue Vertragsverlängerungen. Aber Spencer Ritchie offensichtlich nicht. Dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass Ben Lund in der nächsten Saison spielen könnte. Mal schauen.
Was halt auch überraschend ist beim Kader, die haben ja jetzt mit Tyton, der ist ja Pole, und Lund werden ja zwei ausländische Torhüter für einen International Slot, was auch aber sehr Ben ungewöhnlich
Lund
ist.
Lund belegt, soweit ich weiß, keinen mehr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Nicht mehr?
Ich meine, nein.
Okay, ja gut, dann geht's wieder, dann ist nicht so wild.
Okay, ich würde vorschlagen, wir machen aber mal kurz ein Päuschen.
Nö.
Und hören uns dann gleich wieder ohne Daniel im MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind noch weiterhin in der Eastern Conference. Da gab es ja auch noch weitere Spiele, wo die Teams zwar schon in den Playoffs waren, aber wo es trotzdem noch um die Platzierung für die Playoffs ging, nämlich genauer gesagt um die Spiele von New England Revolution, Nashville und den New York Red Bulls. Genauer gesagt ging es dann nämlich vor allem um Platz 6, weil Platz 6 direkt in den Playoffs ist, während Platz 7 bis 10 ja noch ein weiteres Spiel machen muss, und um dementsprechend weiter in die Playoffs zu kommen. Also war es auch da interessant, und vor allem, es ging ja auch noch um das Supporters Shield. Und wir können ja gleich mal mit einem der Teams, welches um Platz 6 gekämpft hat, sprechen. Das hat mich gegen ein Team gespielt, was für Supporters Shield noch gekämpft hat, nämlich Toronto und die New York Red Bulls. Und sagen wir es so, ich bin zufrieden aus diesem Spiel gegangen. Habt ihr es euch angesehen?
Angesehen nicht. Also das Ergebnis ja, aber Highlights habe ich jetzt nicht gesehen zu dem Spiel. Aber ich glaube, ich habe das Tor von Brian White gesehen auf Twitter.
Mhm.
Das war, glaube ich, ziemlich ansehnlich, oder? War das andere Tor? War, glaube ich, White, wenn ich mich erinnere.
Könnte sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
Das fand ich ziemlich ansehnlich so, aber mehr kann ich jetzt dazu jetzt nicht sagen zu dem Spiel, weil ich tatsächlich keine Highlights davon gesehen habe.
Also eine Sache ist mir aufgefallen. Irgendwie scheint das so ein Ding in Sachen Supporters Shield zwischen den New York Red Bulls und Toronto zu sein. Weil die New York Red Bulls Toronto jetzt schon das zweite Mal innerhalb weniger Jahre das Supporters Shield kaputt gemacht haben. Ich glaube, es war 2018 in der Saison. Damals war Toronto auf Platz 1 und die Red Bulls auf Platz 2. Und Toronto hatte damals ein Heimspiel. Die Red Bulls hatten, glaube ich, sogar ein Auswärtsspiel gegen Atlanta. Und die Red Bulls mussten gewinnen, Toronto natürlich auch. Aber Toronto hatte trotzdem die bessere Ausgangslage. Und am Ende hatten die New York Red Bulls aber das Supporters Shield, weil Toronto tatsächlich verloren hatte in dem Heimspiel und die Red Bulls gewonnen hatten. Und das hat mich wieder so ein bisschen an das Spiel hier auch erinnert, weil an sich Toronto hätte ja nur gewinnen müssen. Natürlich mit dem ganz okayen Ergebnis, aber ein Sieg wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Ist aber irgendwie nicht so richtig, ist natürlich nicht so richtig entstanden, denn innerhalb von 2 Minuten gab es 2 Tore der Red Bulls, in der 24. und in der 26. Minute. Interessanterweise haben endlich mal wieder 2 Stürmer getroffen, was in dem Team sehr unnormal ist in dieser Saison. Und ja, also Toronto hat zwar noch einen Anschlusstreffer gemacht, dann in der 50. Minute, aber an sich war das Spiel ziemlich ungefährdet und Toronto hatte dann das Nachsehen und musste ohne Trophäe nach Hause fahren. Die hat dann ein anderes Team bekommen. Aber noch kurz zu den Platz 6 Spielen. Die Raps hatten ja noch ihr Spiel. Und Nashville. Hattet ihr euch eines der beiden Spiele angesehen?
Ich hab mir das Orlando gegen Nashville Spiel, also die Highlights gesehen.
Mhm.
Das und? Refs Spiel nicht.
Was sagst du?
Es war ein ganz spannendes Spiel. Endete ja auch 3-2 für Nashville dann letztendlich. was ich ein bisschen überraschend fand, weil ich fand Orlando im also was ich jetzt bei den Highlights so sehen konnte, ein bisschen dominanter. Aber die Highlights spiegeln ja jetzt nicht immer das ganze Spiel wieder. Orlando ging ja, glaube ich, auch schon in der 4. Minute in Führung durch Dyke, der eine hervorragende Entwicklung in dieser Saison hinnahm. Ich glaube, es war schon sein 8. Saisontor. Also das ist echt Wahnsinn. Nashville hat dann, glaube ich, ausgeglichen und Nani hat dann wieder die Führung genommen und dann hat Nashville das Heft umgedreht. Auch der deutsche Herni Mukhtar traf mit der Vorarbeit von Fußballgott Alex Mühl. Ja, wenn so ein Spieler dir eine Vorlage gibt, dann kannst du den nur treffen, weil ja, das sind einfach perfekte Vorlagen. Das ist, da kannst du nichts machen. Mukhtar machte dann auch noch die Vorlage zum 3:2 Siegtreffer, also ein Tor, eine Vorlage. Eine starke Leistung vom Deutschen. Was mir auch auffällt bei Nashville, dass einfach Mühl Stammspieler ist in dem Team, was ich echt überraschend finde. Was heißt überraschend? Der Fußballgott muss immer spielen, natürlich. Also das war schwach von New York. ja, sonst eigentlich, ja, genau. Also ich fand es unterm Strich ein spannendes und starkes Spiel eigentlich.
Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Was natürlich interessant ist, ist, dass Orlando sich so ein Spiel zu Hause kaputt machen lässt. Ja, mal gucken, ob das nicht eventuell ein schlechtes Omen auch für die Playoffs sein könnte. Also wenn du dir in der Nachspielzeit dann noch das Unentschieden nehmen lässt, weiß ich nicht, oder wenn du dir zweimal die Führung nehmen lässt, dann ist das war auf jeden Fall kein Glanzspiel für Orlando.
Ja, gut. Ja, die haben gegen Mühl gespielt, da kann man schon mal verlieren. Also das ist, ja, kommt vor. Und außerdem stand Rowe im Tor. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das Galese verletzt ist bei denen. Wie lange fällt denn der noch aus? Weil sonst sieht es echt dunkel aus in den Playoffs. Weil wenn die mit Rowe in die Playoffs gehen, sorry, aber dann kannst du dich gleich abmelden. Weil ich... Oder war Galese... Nee, Galese könnte Länderspiel sein, weil ich glaube, der ist gar nicht verletzt.
Das aber es sind könnte ja zurzeit Länderspiele. Sein, ne?
Und der ist genau. Peru, Stammkeeper in Peru. Ja, okay, dann wird er zu den Playoffs wieder im Kasten stehen. Dann geht's vielleicht wieder, weil, ja, zu Rome müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen.
Und dann gab's ja noch die andere Partie, nämlich Philadelphia Union gegen New England Revolution. Und da ging es ja um einiges für beide Teams, wie auch schon das Toronto Red Bulls Spiel, auch da ging es um das Supporter-Shit und um Platz 6 in der Eastern Conference. Für die Refs endete das Spiel nicht so gut, nämlich es endete 0:2. Damit fielen sie von ursprünglich Platz 6 auf jetzt Platz 8. Nashville ist auf Platz 7 und die Red Bulls sind auf Platz 6. Und ja, die Union hat sich das Supporter-Shit geholt. Was sagt ihr dazu?
Verdient. Also über die ganze Saison über einfach verdient. Die Union waren einfach eine Hausnummer. Also die ganze Saison konstant, gleich gut. Ja, also selten. Also ja, es ist einfach der Primus im Osten, würde ich schon fast sagen. Was ich auch sehr interessant fand, ist die Supporters-Sheet, die hat ja einen neuen Look. Ja, also der Look ist ja anders. Also der sah doch davor nicht so aus, da täusche ich mich jetzt richtig.
Nee, komplett. Da steckt tatsächlich eine Geschichte hinter, die ein bisschen absurd ist.
Das, ja, was ist doch irgendwas mit Captain America kann das sein?
Ne, genau, also das Problem war, das Schild, was man dort gesehen hat, war nicht das echte Supporters-Schild. Weil das echte Supporters-Schild war noch in L.A., warum auch immer. Und offensichtlich hat man es nicht rechtzeitig geschafft, es nach Philadelphia zu schicken, weshalb die dort keines hatten. Und sich einfach überlegt haben, wir bauen ein Captain America-Schild um. Deswegen hat es hinten auch so absurde Griffe gehabt. Und ich hatte mich schon gewundert, warum das plötzlich so anders aussieht.
Ich dachte die ganze Zeit bei den Fotos, die haben da irgendwas rein fotogeshoppt, weil der Pokal nicht da war. Und haben einfach die Bewegungen ohne Pokal gemacht und haben dann so ein Schild reingeshoppt, photoshoppt. Oder so. So sah das aus. Ja. Es sieht wirklich so aus.
Und ja, dann hat man halt mit so einem Ersatzprodukt sozusagen gefeiert. Ich finde es aber auch ein bisschen absurd, dass man es nicht schafft, rechtzeitig das Schild rüberzuschicken. wenn es jetzt in Toronto gewesen wäre, gut, Toronto hat ja gar nicht in Toronto gespielt, aber wenn es jetzt in New York gewesen wäre, weil ja auch Toronto die gute Chance gehabt hätte, es zu gewinnen, okay, dann hätte ich es nachvollziehen können. Aber wenn man es nicht mehr schafft, es in den Osten zu bringen, das ist schon irgendwie ein Armutszeugnis für die MLS.
Ich glaube, WLA wollte sich nicht trennen davon.
Ja, ich glaube auch, dass LA es einfach gar nicht hergeben wollte und die MLS da gerade noch sehr am Diskutieren
ist. Er hat sich einfach dran geschnallt an die Schale. Gegeben. Sofort das Shield. Nee, meine Meinung, ja, hi, ich bin noch da. Nach 8 Minuten melde ich mich ja auch mal zu Wort.
Du hast gesagt vor der Werbung, du willst nicht mehr.
Doch, ich wollte nur nicht in die Pause gehen, weil es so toll war. Nee, also auf alle Fälle verdient für die Jungs aus Philadelphia. Leider ist es nicht Orlando geworden, wie ich eins gesagt habe. Aber ja, es wird sich zeigen, wer weiß, wie weit Philadelphia kommen wird. Weil in den letzten Jahren hat ja der Sieger des Supporters Shield immer oder oft den Kürzeren gezogen. Mark my words.
Naja, letztendlich kann der Philadelphia nicht weit kommen, weil Nashville letztendlich im Finale stehen muss. Also von dem her.
Also lieber Nashville als Orlando, das sind wir uns auch wirklich einig.
Ja, das kommt uns auf alle Fälle billiger. Und mit Nashville habe ich ja keine Sorgen. Da hast nur du dann ein bisschen.
Es geht um Ehre. Stolz.
Also, wir sehen im Osten der Finalist, das ist schon eine ganz schön knackige Angelegenheit bei uns mit unseren ganzen Wetten und Sachen.
Es ist halt einfach der Drecks Osten. Ich meine, kannst du alle vergessen.
Echt, wer sucht den Lieblingsteam im Osten aus? Wahnsinn.
Schlimm der Osten.
Falls sich die Zuhörer jetzt wundern, warum Daniel und Vincent seit Minuten nichts sagen, der Fan eines Ostteams hat einfach beide rausgeschnitten.
Wow.
Wow, Zensur nennt man das. Zensur.
Ich möchte übrigens noch eine Sache feststellen. Wir haben ja nicht oft recht mit unseren Prognosen, aber in der letzten Folge hatten wir schon so ein bisschen die Tendenz zu sagen, Philly macht es. Einfach aus dem Grunde heraus, dass Toronto es viel, viel schwerer hat gegen die Red Bulls. Und tatsächlich hat die Prognose endlich mal wieder gestimmt. Ansonsten liegen wir gefühlt mit unseren Prognosen immer falsch.
Anne, unsere Kansas-Prognose hat auch gestimmt.
Das stimmt, ja. Aber gut, die war jetzt auch nicht so schwer.
Ja, trotzdem war es richtig.
Reden wir aber mal. Also, außer habt ihr was zu den Teams.
Und was ich auch noch sagen, wenn ich schon bei Prognosen bin, ja. Ich finde es richtig krass, dass meine Prognose stimmt, dass Atlanta einfach draußen ist aus den Playoffs und Nashville drin.
Das war obvious.
Ja, aber vor der Saison nicht so wirklich.
Ja. Ja, Anne, du hast Antwort nicht.
Ich habe nur gewartet, was du sagen willst. Genau, aber wir können jetzt mal die Gelegenheit nutzen, einen Blick in die Western Conference zu werfen. Vincent, du hattest vorhin gesagt, dass Sporting auf Platz 2 wäre. Das stimmt nicht. Sporting ist auf 1.
Ja,
eins.
Die sind auf. Echt, habe ich 2 gesagt?
Ja. Oh. Sporting ist auf 1, nee, ja, Seattle ist auf 2, die Tim ist auf 3.
Kansas ist immer auf 1.
Wir wissen alle, warum. Also, ganz kurz. Ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, hey, diese Quotientenregel oder Points per Game-Regel hat seinen Zweck. Aber, wenn ein Drecksteam, ich lasse mich übrigens auch immer in FIFA verkackt, vor uns ist, obwohl wir punktgleich sind und mit Tore geschossen haben und alles rund dran in allen Bereichen besser sind als dieser kleine Verein, dann hört es bei mir auf. Nein.
Also,
wir sind punktgleich mit Sporting Kansas City und wir spielen jetzt halt gegen LAFC, während ihr gegen die Earthquake spielt.
Aber in eurem Fall dürfte gar nicht die Points per Game unbedingt gegriffen haben, sondern einfach, das sieht man an der Eastern Conference, auch gut, da ist bei Platz 6 bis 8 hat es die gleiche Points per Game, aber die Tordifferenz dagegen hat beispielsweise nicht so die Rolle gespielt bei den Red Bulls, die ja auf Platz 6 sind. Da liegt es eher daran, dass sie mehr Spiele gewonnen haben und das dürfte auch oder hätte so oder so auch in der Western Conference dann als erstes gezogen, weil Sporting ja mehr Spiele gewonnen hat. Und ein Spiel weniger hatte sogar.
Ich bin ruhig. Wie gesagt, wer gewinnen will, muss jeden schlagen. Und wenn wir gegen LAFC bereits verlieren in Runde 1, dann ist es halt so, dann können wir es halt auch nicht ändern.
Aber Daniel, gegen LAFC habt ihr ja gute Erinnerungen an letztes Jahr.
Mir ist tatsächlich egal, wenn wir ausscheiden, wer gewinnt, aber Hauptsache, irgendeiner zum Besten gewinnt.
Mir wäre es tatsächlich, also sorry Daniel, aber mir wäre es tatsächlich echt recht, wenn Seattle nicht gewinnt, da einfach mal Abwechslung ist da vorne drin.
Nicht ich immer. Kann halt auch nichts dafür, dass ihr Konstanz nur vom Bodensee kennt.
Oh Gott. Wow. Also Leute, falls ihr in letzter Zeit Daniels Stimme vermisst habt, dann habe ich gerade einen Ost-Fan damit beauftragt, diese rauszuschneiden. Also wundert euch nicht.
Außerdem, am Ende wird sowieso, wenn die Rapids als einziges Team der Western Conference ins Finale ziehen, weil sie das einzige Team sind, was die Playoffs durchspielen konnte. Alle anderen Teams haben sie mit Covid-19 angesteckt. Und da sie selbst so viel Erfahrung mit Covid-19 schon haben, hat sie das jetzt nicht mehr so beeindruckt. Genau, sie sind quasi immun. Und deswegen konnten sie als einziges spielen. Und ja.
Wir machen es einfach wie Lazio Rom. Und faken Corona-Tests, oder?
Ey. Dementsprechend, das Finale wird dann heißen Columbus Crew gegen Nashville.
Wie gesagt, im Osten habe ich Ansprüche auf den Finalisten. Oh, da fallen halt schon mal 3 Teams weg, also bleiben noch 7 über. Das ist auch übrigens der einzige Vorteil daran, dass jetzt 10 Teams drin sind. Ich habe 7 zur Auswahl. Okay, 6.
Okay, habt ihr aber zur Western Conference noch was?
Nein.
Außer, dass Kansas einfach ein geiler Verein ist.
Es war ja davor schon klar, wer drin ist in den Playoffs. Es ging jetzt eigentlich im Großen und Ganzen nur noch um die goldene Ananas.
Ja, und die ist vergeben. Okay.
Die ist vergeben.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir nochmal ein kurzes Päuschen und hören uns dann gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir müssen jetzt über was sehr, sehr Kritisches diskutieren. Es findet alljährlich statt. Es ist sehr, sehr wichtig für die MLS. Es ist sehr, sehr wichtig für jeden einzelnen Fan der MLS. Darüber wird sich das ganze Jahr über Gedanken gemacht. Und ich glaube, für die Spieler bedeutet das noch viel mehr als der Titel selbst, als der MLS Cup oder als das Supporters Shield. Es geht um die MLS Awards of the Year. Die Finalisten stehen fest und die müssen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem, mit einem der wichtigeren, aber noch nicht ganz so wichtigen Punkten fangen wir an. Beispielsweise MLS Works Humanity of the Year Finalists. MLS Works ist ja so diese Kampagne, die seit Jahren läuft, dass man beispielsweise auch was für die Community, was Gutes tut und so ein bisschen mit in die Gesellschaft mit hineingeht. Da sind die Finalisten Jeremy Ebossi, Marc-Anthony Caillé und Justin Morrow. Habt ihr Meinungen dazu?
Also, ich habe das jetzt nicht so ganz verfolgt, aber bei Kay ist der einzige Spieler, wo ich mal, glaube ein, zweimal was gesehen habe, dass der da was gepostet hat, dass er da mal was gemacht hat, so außerhalb vom Feld, für den guten Zweck, sage ich mal. Bei den anderen zwei habe ich es jetzt nicht gesehen, wie und was die gemacht haben. Deswegen, wenn ich da abstimmen würde, würde ich für Kay halt abstimmen, weil ich es da auch gesehen habe. Aber ja, kann ich jetzt nicht groß was dazu sagen.
Daniel, hast du eine Meinung dazu?
Leider auch nicht, weil ich muss sagen, bei dem Award hat es mich tatsächlich kalt erwischt, da ich es gar nicht verfolgt habe, was sie so abseits des Feldes machen. Also gerade halt bei den 3 Spielern halt nicht.
Man muss dazu sagen, alle 3 Spieler tatsächlich haben des Öfteren in der Saison was für MLS Works gemacht. Das habe ich mehrfach bei allen 3 Spielern gesehen. Aber ich bin da auch komplett leidenschaftslos. Das soll dann, soll die MLS Works Foundation, ich glaube, es ist keine Foundation, aber ich glaube, das sollen die Leute dort vor Ort dann entscheiden. Dann einen ebenfalls zumindest interessanten Preis gibt es natürlich für den Comeback Player of the Year. Da sind nominiert Kevin Molino, Milton Valenzuela und Bradley White Phillips.
Ja, alles drei sehr gute Nominierungen, nenne ich es mal. Ich würde eher mit Molino und Valenzuela gehen, muss tatsächlich sagen. Vor allem Valenzuela. Ich habe ihn jetzt nicht so beobachtet, aber er hat mir im MLS Fantasy so viele Punkte geschenkt über die Saison. Also der muss irgendwie gut gewesen sein. aber Molino habe ich auch gesehen, der hat ja, glaube ich, 8 Tore in 16 Spielen oder so geliefert. Also eigentlich ziemlich gute Leistungen. War auch nicht so bad, aber ich würde, glaube ich, mit Valenzuela gehen.
Daniel?
Ich werde auch mit dem guten Valenzuela gehen. Da Bradley Wright Phillips, er hat zwar ein gutes Jahr gespielt, aber war jetzt nicht maßgeblich am Erfolg, sag ich es einfach mal, beteiligt oder hat jetzt auch nicht das abgeliefert, was für mich einen guten Comeback Player of the Year ausmacht, wenn er gegen Valenzuela schon mehr Impulse gesetzt hat.
Fand ich tatsächlich komplett anders. Ich fand tatsächlich, dass Bradley Wright Phillips sehr viele Impulse beim doch sehr kriselnden LAFC in dieser Saison gesetzt hat. Und dass Bradley Wright Phillips dem LAFC in dieser Saison doch so das ein oder andere Spiel gerettet hat. Und Spieler wie beispielsweise Carlos Vela und auch Diego Rossi fand ich zumindest in dieser Saison sehr oft abgetaucht waren oder gar nicht erst zu sehen waren. Während Bradley Wright Phillips dann doch regelmäßig sehr gut zu sehen war. Dementsprechend würde ich persönlich ihm diesen Pokal geben.
Ich fand Wright Phillips auch gut, aber ja, wie gesagt, sind alle drei gut, aber ich finde Valenzuela hat doch ein bisschen mehr dazu beigetragen, ja. Aber gut.
Aber war Wright Phillips verletzt letztes Jahr eigentlich?
Ja. Er war sehr lange verletzt
Echt?
tatsächlich.
Was hatte der?
Uff, ich glaube, irgendwas in der Leiste oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz
Achso,
sicher.
okay.
Aber
Na gut.
er ist tatsächlich ziemlich lange ausgefallen. Hat bei den Red Bulls dann ja auch vor allem auf der Bank gesessen danach. Und dann war ja auch der Vertrag vorbei. Und hat nochmal so ein bisschen aufgedreht. Aber wir nehmen mal die nächste Kategorie: Newcomer of the Year. Habt ihr im Blick, wer nominiert ist?
Ja, also wir haben einmal Robert Berich, Alan Polito und Lukas Zelarian. Ich finde, alle drei Kandidaten haben eine gute Saison gespielt, aber jetzt keine überkrasse Saison. Auch hier, also auch wenn ich jetzt mit Polito zwar ein Cancer-Spieler drin ist, würde ich mich, wenn ich mich objektiv betrachte, echt schwer tun, mich da entscheiden zu müssen. Ich würde tatsächlich dann Beric als erstes rausnehmen. Irgendwie, keine Ahnung, der ist mir von den drei am wenigsten aufgefallen, mir persönlich. Und oh, zwischen Polito und Zellerian. Also ich würde mich dann wahrscheinlich für Polito entscheiden, weil es halt ein Kansas-Spieler ist. Aber ich finde die fast gleich auf. Also das ist echt. Ja.
Hast du eine Meinung, Daniel?
Ich war gerade schockiert, als er sagte, er würde Beric rausnehmen, weil ihm gar nicht aufgefallen ist.
Mir ist es schon aufgefallen, aber jetzt nicht so viel mehr als die anderen zwei.
Aber ja, ich überlege, wie viele Spiele du von Chicago Fire gesehen hast oder eventuell gesehen hast. Und da muss ich sagen, ist ein Beric schon doch effektiver als ein Polito gewesen. Gut, beim Zellerayan weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, wie der aufgefallen ist oder auffällig war. Aber ich würde tatsächlich Beric den Titel geben.
Okay, dann gehen wir mal nach hinten aufs hintere Feld sozusagen. Der Goalkeeper of the Year. Nominiert sind dort Andrew Blake von Philadelphia, Eloy Room
Okay, Ende der Diskussion.
von Columbus und Matt Turner von den New England Revolution. Das heißt, alle drei Keeper sind aus der Eastern Conference. Ich glaube aber fast, bei uns ist es unstrittig, wer es wird, oder?
Ja.
Andre Blake.
Also,
Der ist für mich ein.
was? Nein.
Er ist einfach für mich seit Jahren, ich glaube schon seit 3, 4 Jahren verfolge ich den genau, für mich der unterschätzteste Keeper in der MLS. Der ist einfach so gut. Und er hat sich diesen Titel einfach so krass verdient jetzt nach der ganzen Zeit. Es ist echt eine Krache und ja, alles andere wäre echt.
Ja, ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion zu, oder, Daniel?
Ja.
Daniel sagt jetzt Matt Turner.
Nein. Es hat den Grund, warum er noch woanders nominiert ist.
Ja, genau. Daniel hat sich übrigens gerade sein Matt Turner Autogramm angesehen und deswegen nicht gleich antworten können. Wir bleiben im hinteren Bereich des Feldes. Defender of the Year. Wieder drei Teams aus der Eastern Conference. Also euer Hate gegen die Eastern Conference scheint gar nicht so berechtigt zu sein. Mark McKenzie von Philadelphia, Jonathan Massar von Columbus und Walker Zimmerman von Nashville. Die Meinungen?
Ich bin ganz klar bei Walker Zimmerman von Nashville, weil er tatsächlich einer der Leistungsträger in der Defensive war und auch ausschlaggebend an dem Erfolg beteiligt war. Mark McKenzie genauso, aber ich bin der Meinung, dass wir Andrew Blake bereits als Torhüter des Jahres sehen und von daher bedarf es meiner Meinung nach nicht noch den Defender of the Year vom selben Team.
Ja, also das muss jetzt nichts heißen. Kann auch zweimal Philadelphia sein, aber ich gehe tatsächlich auch mit Zimmerman. Einerseits ist er mir bei den Highlights immer wieder krass aufgefallen und das ist auch ein Verteidiger, der auch immer wieder mal ein Törchen macht. Und wie gesagt, auch bei MLS Fantasy hat er mir Punkte gebracht wie kein anderer Verteidiger. Also ja, also er ist ein, McKenzie würde ich dann auf Platz 2 stellen und Mensah auf 3. Alles drei, aber auch wieder gute Kandidaten. Aber ja, Zimmerman unumstritten.
Ein bisschen, umstritten würde ich sagen, ist es nicht, aber es wird eine harte Entscheidung. Der MLS Young Player of the Year nominiert sind, ich fange mal von unten an, Diego Rossi, Daryl Dake von Orlando und Brandon Aronson. Ich habe so eine Vermutung, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen, oder?
Ja, Rossi fällt raus als erstes, finde ich, von den dreien. Er ist absolut der Schwächste. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso der da unbedingt drin ist. Wahrscheinlich wird es Aronson sein, einfach wegen dem Hype. Und der hat auch echt gut gespielt und der wechselt jetzt auch zu Salzburg dann. Ich finde es halt leider, dass ein Dyke das auch sehr stark verdient hätte, einfach weil er halt aus dem Draft raus gleich in seiner ersten Saison so eine krasse Leistung liefert, finde ich. Das ist, Draft-Spieler setzen sich ja eigentlich nicht immer gleich so schnell durch. Das finde ich dann umso beeindruckender, aber ich glaube, an einem Aronson wird er in dem Fall jetzt nicht vorbeikommen.
Okay, dann machen wir weiter. Es gibt.
Nein.
Ja, hallo? Wenn du nichts sagst, dann machen wir
ich
weiter.
Ich muss hier, Vincent, mal wirklich fragen, ob du denn eigentlich einen Blick auf die Torjägerliste geworfen hast, wenn du sagst, dass ein Diego Rossi nicht aufgefallen ist.
Ja, aber er hat nicht stark gespielt. Er hat zwar Tore gemacht, aber nicht stark gespielt. Die anderen haben noch stark gespielt.
Okay, andere Frage. Young Play of the Year ist ungleich Rookie of the Year, oder?
Ja.
Okay. Weil ich habe jetzt da keine Liste dazu gesehen, deswegen war ich ein bisschen... Ja, ein bisschen Brain of Car.
Na, Rookie of the Year ist ja im Prinzip Newcomer des Jahres. Wir haben jetzt noch die Entscheidung zum Coach des Jahres. Habt ihr euch die Liste angesehen?
Yes. Also,
ja.
Dabei sind ja Jimmy Curtin von Philadelphia, Oscar Pereira von Orlando und Greg Vanney von Toronto. Letzteres können wir, glaube ich, gleich wieder rausstreichen, weil der wird wenig Chancen gegen die anderen zwei Trainer haben. Dann hast du einmal einen Jim Curtin, der halt aus Philadelphia ein sehr, sehr starkes Team geformt hat, der den Osten schon ein bisschen dominiert hat. Und dann hast du halt Oscar Pereira, der aus einem Scheiß-Team wirklich ein gutes und konkurrenzfähiges Team geschaffen hat mit Orlando. Ich persönlich würde dann mit Pereira gehen.
Ich gehe auch mit Pereira aus dem einfachen Grund, dass wir im MLS Comeback-Turnier gesehen haben, zu was es sie mittlerweile fähig ist. Und diese Leistung, die sie eben in diesem Turnier gezeigt haben, welches ja auch zur MLS-Saison gehört, haben sie in der Regular Season dann wieder umgesetzt und stehen deswegen verdient in den Playoffs. Und deswegen verdient auch der Trainer dafür die Lorbeeren. In Form des Awards, welcher zu Ehren Sigi Schmitz benannt wurde.
Dann haben wir jetzt wohl den bekanntesten Award aus der Reihe. Aber ich finde, es ist nicht der wichtigste. Nämlich der MVP. Nominiert sind Andre Blake, Lodeiro, Morris, Pozuelo und Diego Rossi. Der Seattle-Fan darf mal anfangen.
Okay, also dass zwei Spieler der Sounders nominiert sind, finde ich tatsächlich ein bisschen zu viel. Klar, beide haben eine starke Saison abgeliefert, aber Lodeiro hätte nicht zwingend sein müssen. Bei Morris, ganz klar, er hat überragendes Jahr gespielt, sowohl vorm Tor als auch als Vorbereiter hat er geglänzt. Deswegen gehe ich auch mit ihm. Ja.
Vincent?
Klar, die anderen auch verdienen, aber Morris gewinnt's.
Das ist. Ich würde entweder auch einen Blake nehmen oder einen Morris. Beide waren richtig krass in dieser Saison. Pozuelo hat, glaube ich, meines Wissens stark angefangen, aber ein bisschen schwach nachgelassen. Deswegen würde ich ihn rausnehmen. Rossi. Er hat zwar die Tore gemacht, aber allgemein so im Spiel ist er nicht so, ja, aufgefallen, sag ich mal, oder hat nicht so gut mitgespielt. Lodeiro kann ich jetzt nicht so wirklich bewerten, aber Morris ist mir aufgefallen, wie eben Daniel schon erwähnte. Er steht, wo er stehen sollte und macht seine Buden und Blake einfach, weil er einfach eine Krake ist hinten.
Ich persönlich gehe tatsächlich auch mit Morris, obwohl ich es Blake auch gern würde. Aber ich fand Morris in dieser Saison sehr, sehr stark. Nicht nur in dieser Saison, muss man dazu sagen, sondern auch in den Jahren davor. Zuletzt immer wieder mal auch ein bisschen, was heißt zuletzt, so in den letzten Jahren immer wieder mal auch viel Verletzungspech mit dabei gehabt, aber immer sehr, sehr stark zurückgekommen. Ich finde, er ist einer der wichtigsten Spieler für Seattle. Und was ich an Morris sehr, sehr schätze, ist tatsächlich seine Leidenschaft auch für Seattle. Er hat sich damals ja ganz klar für Seattle entschieden und gegen beispielsweise Werder Bremen. Von daher, ja, würde ich es ihm tatsächlich gönnen. Das wäre mal so eine Auszeichnung, die er meiner Meinung nach sehr, sehr verdient hat. Aber der wichtigste Preis des Jahres, über den haben wir jetzt noch gar nicht geredet, es sind im Prinzip zwei kleine Preise. Nee, was heißt klein? Klein ist falsch formuliert. Das sind zwei Preise, die eigentlich
So
zusammengehören
ein
sollten.
Skandal.
Nämlich.
Ja, Schiedsrichter und Assistent des Jahres.
Kann es sein, dass Daniel jetzt deinen Satz versaut hat?
Ja, ich bereite den hier seit 10 Minuten vor. Mach hier eine gute Laudatio, will ich hier halten. Und dann kommt dieser Teupel dazwischen gesprungen auf die Bühne und macht die Laudatio kaputt. Ja. Referee of the Year und Assistant Referee of the Year. Nominiert sind für Referee of the Year Joe Dickerson, Ismael Afray und Jer Marufo. Und für Assistant Referee of the Year Catherine Nesbitt, Corey Richardson und Corey Rockwell. Corey übrigens in zwei unterschiedlichen Schreibweisen, auch sehr interessant. Ja.
Skandal.
Ich glaube,
Skandal.
darüber müssen wir gar nicht groß diskutieren. Wir wissen für uns, wer da definitiv den Preis gewonnen hat und wollen es euch aber, wir wollen euch die Spannung darauf nicht nehmen. Da gibt es aber nur eine klare Entscheidung. Ansonsten gibt es noch eine ganz minimale Kleinigkeit, über die wir reden könnten. Es sind nämlich auch die am häufigsten verkauften Jerseys der Saison verkündet worden. Ihr könnt ja mal euren Lieblingsplatz sagen, sozusagen, oder der Platz, der euch am meisten überrascht hat. Daniel, willst du anfangen?
Platz 6 habe ich am meisten überrascht. Warum? Es ist Gonzalo Higuaín. Er ist erst seit 2 Monaten bei Inter Miami und schon auf Platz 6. Von daher, stolze Leistung. Er ist vor Nani zum Beispiel, vor einem Brandon Aaronson. Schafft nicht jeder.
Vincent?
Nur jetzt von den Top 10?
Ja, du kannst auch einen später
also,
folgen.
Ja gut, ich mache jetzt mal Top 10. Also was mich überrascht hat, muss ich tatsächlich sagen, ist tatsächlich, dass ein Rui Diaz oder ein Aaronson in den Top 10 sind. Aaronson war krass, aber dass der dann wirklich so viele Trikots verkauft bis zur Top 10, hat mich schon gewundert. Auch ein Rui Diaz irgendwie. Also er ist schon gut, aber dadurch, dass sein Name für manche Fans so unaussprechlich ist, dass er dann in den Top 10 ist, wundert mich. Allgemein hat die MLS ja noch die 25 meisten verkauften Trikots veröffentlicht und da ist auch ein gewisser Jonathan dos Santos drin und das wundert mich einfach, dass der da immer noch drin ist. ich weiß nicht, da hat er gefühlt irgendwie gespielt, ich weiß es nicht. Also gefühlt nicht, ja, keine Ahnung, wieso der da überhaupt noch vorhanden ist.
Vielleicht gibt es einfach auch sehr viele MLS-Fans, die Dos Santos mit Nachnamen heißen und sich dachten so, perfekt, dann brauche ich ja keinen extra Vlog.
Wahrscheinlich hatten die noch auf Lager, mussten sie einfach nur verscherbeln.
10 Euro das Stück oder 10 Dollar das Stück.
Ja, ja. Aber man muss zahlen, dass man es da nimmt. Also Galaxy gibt uns Geld, dass wir es drüber kaufen, oder? Weil es uns keiner möchte. Nein. Vielleicht noch kurz zu Platz 1 bis 5. Carlos Vela auf Platz 1. Einer der besten Spieler der MLS, keine Frage dann. Chicharito auf Platz 2, also kann er doch was gut. Wenn er schon nicht vom Tor effektiv ist. Auf Platz 3 Joseph Martinez. Hat zwar nur ein Spiel gemacht, aber trotzdem noch eine große Fanbase. Atlanta ist sowieso eine sportverrückte Stadt. Auf Platz 4 Jordan Morris. Und auf Platz 5 Rodolfo Pizarro. An sich, dass viele Miami-Spieler in der Top 25 vertreten sind, ist klar Liga-Neuling.
Ich würde es gar nicht an Liga-Neuling festmachen, sondern eher an der Namensqualität als solches.
Nochmal was anderes. Daniel, hast du gerade Claudio Pizarro gesagt?
Nee, hat er nicht.
Rodolfo.
Oh, irgendwie habe ich Claudio gehört. Naja.
Okay, habt ihr sonst noch was?
Nope.
Wunderbar, dann soll es das für heute gewesen sein. In der nächsten Folge geht es dann natürlich noch so ein bisschen intensiver um die Playoffs. Dann bis dahin müssten ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher von der Zeitline oder von der Timeline her, es könnte sein, dass dann die zwei Spieler aus der Eastern Conference schon stattgefunden haben. Wenn nicht, können wir uns aber trotzdem die Playoffs nochmal genauer ansehen, was dort passieren wird. Bewertet uns gerne auf iTunes. Gebt uns gerne Feedback über die üblichen Portale, das heißt auf Twitter unter MLS Supporters Germany, genauso auch auf Instagram, auf Twitter unter Box2Box bzw. US Soccer News auf Facebook. Und ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr bestimmte Themen noch hören wollt, wenn ihr etwas Bestimmtes wissen wollt. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis dann.
Ciao.
Bye bye.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.